Herzlich willkommen von unserer Seite. Ich freue mich riesig, dass wir heute beginnen können mit dem Buch Ruth. Ich beschäftige mich schon länger mit diesem kurzen Buch, das zwischen dem Buch Richter und dem 1. Samuel angesiedelt ist. Es ist ein sehr liebliches Buch. Sicher seid ihr auch ganz verliebt in dieses Bibelbuch, vielleicht auch ein bisschen in diesen Boas. Und vor allen Dingen in den Herrn Jesus, den wir eben gerade in Boas und in dieser ganzen Geschichte besser kennenlernen. Ich würde gerne mit euch Abschnitt für Abschnitt da lesen. Wir werden heute das Kapitel 1 behandeln und so Gott will dann bis Jahresende im Rahmen unserer monatlichen Besuche hier bei euch werden wir dieses Buch durchbesprechen. Ich möchte gerne mit euch lesen, von Kapitel 1 weg, Vers 1 im Buch Ruth. Wie gesagt, ist leicht zu finden, zwischen diesem großen Buch Richter und den Samuel-Büchern. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gebieten oder Gefilden oder Feldern von Moab aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi. Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem Juda. Und sie kamen in die Gebiete von Moab und blieben dort. Einmal bis daher. Die Geschichte spielt sich ab in den Tagen der Richter. Und diese Tage waren gekennzeichnet von einer bestimmten Sache oder Lebenseinstellung, und wir lesen davon am Ende des Buches Richter, also wirklich der letzte Vers von diesem Buch, der Vers 25, also wir müssen da gar nicht umblättern, es ist gerade das Ende vom Buch Richter. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Also wir merken schon, es war ein ganzer schlimme Zeit. Israel hatte noch keinen König. Jeder Stamm war für sich selbst verantwortlich. Der letzte Führer war Josua. Er hat dieses Volk hineingeführt in das Land Kanaan. Und unter seiner Führung wurden zwei große Bündnisse, Allianzen in diesem Land zerbrochen. Das Süd- und das Nordbündnis. Aber eben jeder Stamm hatte jetzt eigenständig die Verantwortung, sein Erbteil in Besitz zu nehmen. Und es war dann tatsächlich so, dass alles sich verlaufen hat, alles auseinandergelaufen ist. Es kamen immer mehr Niederlagen zustande unter dem Volk Gottes. Sie konnten teilweise die Feinde nicht vertreiben. Sie begannen sich zu vermischen mit den dort angesiedelten oder nicht vertriebenen Völkern. Sie nahmen deren Praktiken an, sie kamen in Götzendienst und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und so konnte es gar nicht anders kommen unter dem alten Bund, dass es zum Beispiel, wie hier in Bethlehem, zu einer Hungersnot kam. Das war ja schon vorausgesagt im 5. Buch Mose, Kapitel 28, dass wenn das Volk nicht gehorcht ihrem Gott, dann wird er den Himmel verschließen, es fehlt der Regen, es kommt zu Hungersnöten und viele andere Sachen werden aufgeführt. Und eben genau da in Bethlehem heißt Haus des Brotes, kam es zu einer Hungersnot. Und inmitten dieser Hungersnot, in dieser Zeit, wird uns eine kleine Familiengeschichte berichtet. Die Geschichte vom Haus Elimelechs. Elimelech heißt, mein Gott ist König. Aber eben dieser Elimelech, obwohl sein Name zum Ausdruck bringt, dass eben Gott König ist, hat auch getan, was in seinen Augen gut ist. Und er wanderte mit seiner Familie aus nach Moab. Moab liegt genau östlich von Bethlehem, auf der anderen Seite vom Jordangraben. Also man kann da direkt drüber schauen, wenn man auf dem Berg, auf dem Ölberg steht. Man schaut Richtung Osten, dann sieht man die Felder Moabs auf der anderen Seite, wenn klare Sicht ist. Moab, der Name bedeutet vom Vater. Dieses Land bzw. dieses Volk ist durch Inzucht entstanden. Wir kennen die Geschichte von Lot und von seinen Töchtern. Und genau in dieses Land, es war ein verfeindetes Land mit dem Land Juda, mit dem Land Israel, genau in dieses Land zog diese Familie, ein Mann mit seiner Frau, mit seinen beiden Söhnen, um dieser Hungersnot, diesem Gericht Gottes auszuweichen. Das wollen wir festhalten. Dem Gericht Gottes ausweichen. Nicht Buße tun mit dem Volk, wie es dazu aufgefordert wäre in 5. Mose 28 bis 30, Fluch und Segen. Nein, sie wichen aus und suchten sich ein Land, wo Regen ist, wo fruchtbare Felder sind. Um dann vielleicht später, nachdem dieses Gericht abgewendet wurde, wieder zurückzukehren ins Land. Nun, wir leben heute in einer Zeit, die ganz ähnlich ist wie die Zeit damals im Buch Richter. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wir leben heute in einer Zeit, wo jeder so ein bisschen das tut, wie er es für richtig empfindet. Man nennt das den Individualismus. Das wird ganz stark propagiert im Moment und nicht erst seit heute. Eigentlich seit der Zeit der Aufklärung. Also schon viele Jahrhunderte wird immer mehr der Mensch in den Mittelpunkt gestellt und Gott wird verdrängt. Aber nicht nur Gott, sondern auch das Gemeinwohl. Man kann sagen, die Familie, der Staat. Und so sehen wir es auch heute, gerade in den Familien, ist ja schon jeder für sich selbst. Jeder hat sein eigenes Kinderzimmer, jeder hat seinen eigenen Fernsehanschluss bzw. Internetzugang. Es gibt Zentralheizung. Familien sind heute schon getrennt. Jeder lebt sein eigenes Leben. Bis hin, dass vielleicht dann der Mann oder die Frau, sobald die Kinder groß sind, sich wieder einen anderen Lebenspartner sucht. Und wir sehen im Familienleben in Österreich ähnliche Zeiten wie damals. Individualismus, Unverbindlichkeit. Keiner möchte mehr Verantwortung übernehmen. Götzendienst. Vieles, alles wichtiger wie Gott. Und natürlich, es kann ja auch nicht anders sein, dass das auch in die Gemeinde kommt. Weil wir Menschen kommen ja aus der Welt, was meint Zeitgeist, aus dem Gepräge dieser Welt, aus dem Gepräge unserer Zeit. Und so ist es auch unter Christen so, dass viele Christen tun, was recht ist in ihren Augen. Und so hat es auch der Apostel Paulus schon geschrieben, es war offensichtlich damals zu seiner Zeit schon so. Er schreibt über die letzten Tage, und es trifft tatsächlich auf uns zu, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Abvers 1, in den letzten Tagen aber werden schwere Zeiten eintreten. Und dann berichtet Paulus über den Menschen und über seine Lebensausrichtung und Beschaffenheit. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, so beginnt Paulus dort. Und dann kommt ein Katalog von Eigenschaften des Menschen. Es sind ganz schlimme Dinge, die dort aufgezählt werden. Und dieser Katalog endet in Vers 5, dass diese Menschen haben aber eine Form der Gottseligkeit. Also sie schauen aus wie Christen, sie sind schön angezogen, sie kommen am Sonntag, sie kommen vielleicht sogar zur Bibelstunde, aber sie tun, was recht ist in ihren Augen. Und so ist heute der Gemeindebau ein schwieriges Unterfangen geworden. Warum? Weil immer wieder Christen sich abwenden von der Gemeinde und für sich leben. Eine gewisse Zeit das tun, was in ihren Augen jetzt gerade richtig ist. Und es gibt viele verschiedene Gründe für dieses Abkehren. Letztlich vom Herrn, aber dann auch eben von der Glaubensgemeinschaft. Es gibt verschiedene Hungersnöte unter uns Christen. Ich möchte es mal begrenzen auf zwei verschiedene Arten von Hungersnöten. Ich beginne mit der inneren Hungersnot. Vielleicht habt ihr auch schon so eine Not durchgestanden, wo auf einmal die Beziehung mit dem Herrn so trocken wird, so öde, wo man seine Stimme nicht mehr hört in der stillen Zeit. Vielleicht liest man schon 3 Wochen, vielleicht liest man schon 3 Monate und man hat nicht mehr den Eindruck, dass Gott einem noch das Herz erreichen kann. Auch das Gebetsleben wirkt so, wie wenn man ins Nichts hinausredet. Man steht nicht unter dem Eindruck, dass Gott einem die Gebete hört und erhört. Und weil es so ist, beginnt man hungrig zu werden. Hungrig nach Dingen, die außerhalb von Gott sind. Man liest vielleicht dann das Wann und Wo mit ganz anderen Augen und man denkt sich, meine Güte, mir war gar nicht bewusst, dass ich so viel versäume als Christ. Es ist ja Wahnsinn, was ich versäume, was da alles angeboten wird. Und da muss ich jetzt Tickets besorgen und jenes und dieses dort mitmachen und ich muss einfach am Abend auch wieder mal unter die Leute und mal ein bisschen mehr trinken und essen und das Leben genießen und man versucht, diese Not, diesen Hunger anderswo zu stillen. Im Moab. Es gibt auch eine andere Hungersnot. Es ist nicht so, dass die Beziehung mit dem Herrn von innen her trocken wird, sondern es sind die äußeren Dinge, die einwirken auf den inneren Zustand. Wir nennen es die äußere Hungersnot. Schwierige Umstände. Schwierige Umstände in der Familie. Ich glaube, das drückt uns am meisten. In der Ehebeziehung. In der Beziehung zu den Kindern. In der Beziehung zu den Eltern. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Ruth hat es vorher angesprochen. Etwas, was offensichtlich ist, was zunimmt, der Druck am Arbeitsplatz. Und es ist egal, du kannst den Job wechseln. Du wirst am nächsten Arbeitsplatz in einer ähnlichen Form genau dieselben Probleme erleben dort. Genau denselben Druck. Es hat sich da auch viel verändert. Ich glaube, die Menschen haben früher wesentlich mehr Stunden gearbeitet. Aber sie haben teilweise unter anderen Verhältnissen gearbeitet wie heute. Heute nimmt der Druck zu, die Härte. Und es gibt Probleme dann vielleicht auch mit der Gesundheit, dass man das einfach nicht mehr schafft, dass man natürlich auch den Freizeitstress zusätzlich hat, das hat man vielleicht früher auch nicht so gehabt, Stress in der Arbeit, Stress in der Freizeit, man möchte eben auch nichts versäumen. Und die Gesundheit kommt dabei zu Schaden. Ich kenne leider viele solche Menschen, vor allen Dingen die psychische Gesundheit, die zu Schaden kommt. Und vielleicht gibt es sogar Probleme auch dort, wo man sie am wenigsten vermutet, in der Gemeinde, unter den Geschwistern, Enttäuschungen. Und man beginnt bitter zu werden und sich zurückzuziehen. Vielleicht am Anfang nur ganz ein bisschen. Und dann mit der Zeit wird es offensichtlich. Und am Schluss befindet man sich ebenfalls in Moab. Und versucht dort irgendwas zu finden, was einem das Leben noch erträglich macht. Eben die Abkehr beginnt immer innerlich und dann äußerlich. Immer zuerst vom Herrn weg und dann von der Gemeinde weg. Darf ich dich fragen, was ist deine Hungersnot? Oder welche Hungersnöte hast du kennengelernt in deinem Leben? Die Frage anders gestellt, was entmutigt dich und verleitet dich, dich vom Herrn abzukehren und die Versammlungen im Stich zu lassen, so wie es im Hebräerbrief heißt? Zweite Frage, wie gehst du damit um, mit solchen Hungersnöten? Suchst du in diesen Zeiten den Herrn? Tust du Buße über eventuellen Unglauben, Ungeduld und Sünde? Bleibst du auch in schwierigen Zeiten dem Herrn und seiner Gemeinde treu? Oder tust du, was gut ist in deinen Augen in solchen Zeiten? Und ziehst dich zurück vom Herrn und von seiner Gemeinde, wenn es schwierig wird? Und vielleicht betrifft dich das ja auch gar nicht. Du hast Hungersnöte überwunden und bist richtig damit umgegangen und das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Es braucht hoffentlich mehr von solchen in der Gemeinde wie von anderen, die sich immer wieder abkehren durch Schwierigkeiten. Auch wenn dich das nicht betrifft, dann möchte ich dich bitten, über Folgendes nachzudenken. Wer hat die Gemeinde verlassen aufgrund von Schwierigkeiten, seien sie innerer oder äußerer Natur? Denke darüber nach, welche Geschwister vielleicht vor einem Jahr oder vor 5 Jahren noch hier waren und jetzt sind sie nicht mehr hier. Sie sind vielleicht auch nicht in eine andere Gemeinde gegangen, sondern sie gehen einfach in gar keine Gemeinde mehr. Denke auch darüber nach, wo die Kinder sind, von den Familien aus dieser Gemeinschaft. Wo sind sie? Wo leben sie? Und wie leben sie? Wie geht es ihnen? Egal wo sie sind, egal wo du bist, egal, wo und wie sie leben und wie du lebst, eines ist sicher und das lernen wir aus diesem Bibelbuch. Und damit beginnt das Evangelium. Der Herr geht uns allen nach und er zieht uns zur Rückkehr. Lesen wir hier weiter. Abvers 3. Und Elimelech, der Mann Naomis, starb. Und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann allein übrig. Und sie machte sich auf. sie und ihre Schwiegertöchter und kehrten aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sich seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Und sie zog aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jeder zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jeder im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie, und sie erhoben ihre Stimme und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Doch wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Und Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, dass sie euch zu Männern werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um einem Mann anzugehören. Wenn ich spreche, ich habe Hoffnung. Wenn ich selbst diese Nacht einen Mann angehören würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch deshalb verschließen, um keinem Mann anzugehören? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir ergeht es viel bitterer als euch, denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten wieder. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sprach: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben, und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen: Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und als sie sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Und so gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie nach Bethlehem kamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung, und sie sprachen: Ist das nicht Naomi? Und sie sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen, und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi? Da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat. Und so kehrte Naomi zurück und Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, mit ihr in das Gebiet, die aus den Gebieten von Moab zurückkehrte. Und sie kamen nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Ja, der Herr geht allen nach. Und er zieht sie zurück. Das sehen wir im Leben von der Naomi. Aber es ist schrecklich. Was wir hier sehen, ist schrecklich. Und wir sehen es in Zeitraffer. Es werden uns 10 Jahre abgebildet. Und wir wissen nicht genau, wann welches Ereignis geschah. Vielleicht war es so, dass die ersten Jahre gesegnet waren. Ja. Sehen wir sie auch in diesen Namen von den Buben. Machlon, eine Übersetzung wäre Gesang. Gilion, vollkommen. Naomi, die Liebliche. Es wird uns hier ein kleines Porträt gemalt von einer glücklichen Familie. Und vielleicht war es auch so. Die ersten Jahre waren geprägt von endlich wieder zu essen, endlich kann man ein Feld wieder bestellen. Sie haben vielleicht alles Geld, was sie mitgenommen haben, was sie gespart haben, investiert. Sie hatten eine Ernte, sie hatten wieder eine Ernte im darauffolgenden Jahr. Sie integrierten sich in Moab, sie fanden vielleicht Freunde und dann auf einmal, vielleicht über Nacht, kam ein Schlag. Niederschmetternd. Elimelech starb. Aber das Leben geht weiter. Sie waren eben schon integriert. Und vielleicht war es Naomi schon zumute, zurückzukehren nach diesem Schlag. Aber die jungen Männer wollten nicht. Vielleicht hatten sie schon ein junges Mädchen ins Auge gefasst und tatsächlich, sie heirateten. Aber noch bevor sie Kinder zeugen konnten, ich vermute, es war gegen Ende von diesen 10 Jahren, kam der nächste Schlag. Und der war wesentlich härter wie der erste. Beide jungen Männer, beide Söhne, starben. Es wird uns nicht berichtet, wie. Aber ich glaube, dass es für Naomi offensichtlich war, dass es vom Herrn geschah. Und Naomi blieb allein zurück mit ihren Schwiegertöchtern. Und als sie zurückkehrte nach Bethlehem, wollte sie nicht mehr Naomi heißen. Sie sagte, nennt mich Mara. Voll bin ich ausgegangen. Leer kehre ich zurück. Was veranlasste Naomi dazu, zurückzukehren? Sie sagt, die Hand des Allmächtigen ist gegen mich ausgegangen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hörte sie, dass sich der Herr seinem Volk wieder zugewandt hat, um ihnen Brot zu geben. Und ich glaube, Naomi spürte, dass sie einen Riesenfehler begangen hatte. Gemeinsam mit ihrem Mann, gemeinsam mit ihrer Familie, um dieser Hungersnot auszuweichen, einfach zu tun, was recht war in ihren Augen, und machte sich auf und kehrte zurück zu dem Gott, der sie geschlagen hat. Stellt ihr vor. Und das Evangelium ist erst im Beginn aufzugehen wie die Sonne. Am Anfang war das Morgenrot noch eben dunkelrot für die Naomi, aber sie kehrte um. Ja, das ist etwas, was Gott bewirken kann und bewirken wird. Der Hebräerbriefschreiber sagt, dass Gott jedes Kind, jedes seiner Kinder erzieht. Er schlägt sogar jeden Sohn, den er aufnimmt. Wir tun gut daran, die Erziehung des Herrn nicht gering zu schätzen. Im Gegenteil sollten wir damit rechnen, dass es geschieht, wenn wir tun, was gut ist in unseren Augen. Es ist wichtig zu sehen, welches Motiv Gott hat, wenn er uns erzieht. Es ist nicht das der Strafe. Der Hebräerbriefschreiber will ja gerade darauf hinaus in Kapitel 12, Vers 4. Schätze nicht gering die Züchtigung des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn, ein Zitat aus den Sprüchen, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und genauso auch in dieser anderen Stelle im Neuen Testament, Offenbarung, Kapitel 3, Vers 19. Ich überführe und züchtige. Dieses Wort würde ich gerne austauschen mit erziehen. Es steht das Wort Paidagogos, von woher das Wort Pädagogik abgeleitet wird. Ich überführe und erziehe alle, die ich liebe. Es ist eindeutig von der Schrift her. Das Motiv der Erziehung Gottes ist immer Liebe, wenn er seine Kinder erzieht. und niemals Strafe. Und das hat die Naomi erkannt. Und deshalb ist sie auch zurück zu einem Gott der Liebe, der aber hart gegen sie ausgegangen ist. Ja, und es müssen nicht immer schwere Schicksalsschläge sein, wenn wir vom Herrn uns abkehren und von seiner Gemeinde. Es kann einfach sein, dass Gott die Folgen unserer Entscheidung mit voller Wucht auf unser Leben, einschlagen lässt. Was könnten das für Dinge sein? Konsequenzen unseres gottlosen Lebens. Unzufriedenheit. Was findet man, wenn man vom Herrn abweicht? Und wenn man im Wann und Wo durchblättert, was es dort alles gibt? Stress als erstes. Wenn man versucht, das darf ich nicht versäumen und das, weil ich habe ja so einen Hunger. Ich muss jetzt irgendwie ein Glück suchen, irgendwo, bei den Festspielen oder irgendwo. Und ich will ja auch gar nicht über diese Dinge schlecht reden. Es ist ja ein Geschenk, dass wir diese Dinge haben. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass uns diese Dinge nicht den Hunger stillen. Und dass die schönsten Erfahrungen, die wir machen können in dieser Welt, uns ständig zurücklassen mit einem dumpfen Gefühl, dass noch irgendetwas gefehlt hat. Das ist das Lebensgefühl des Gottlosen. Was fehlt? Fragt ein reicher Jüngling den Herrn Jesus. Was fehlt mir noch? Habe alles getan. Sogar im religiösen Bereich alles getan, aber irgendetwas fehlt. Das ist die große Frage des gottlosen Menschen. Was fehlt? Freudlosigkeit. Eben, dass man in all diesen Dingen die Freude nicht findet, weil die Freude immer einhergeht mit einem schlechten Gewissen. Dass ich auf Wegen gehe, die nicht richtig sind. Eine weitere Konsequenz der Abkehr von Gott, Sünde. Dass man sich sehr bald in moralischen Fehltritten verstrickt, weil man einfach nicht die Anbindung hat zu diesem heiligen Gott. Und mit den Sünden kommen einen Haufen Probleme ins Leben. Die Gaben Gottes werden zur Geißel. Essen wird zu Essstörung. Alkoholgenuss wird zu Alkoholismus. Sexualität wird zur Perversion. Und all das Gute, das Gott uns geben will, wird zur Geißel. Aber die Frucht all dieser Dinge, seien es Schicksalsschläge oder seien es einfach Konsequenzen unserer Abwendung von Gott, all die Frucht dieser Erziehung ist Umkehr. Naomi kehrt zurück. Und es ist interessant, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, wie sehr Naomi bemüht ist, ihre Schwiegertöchter davon abzuhalten, sie zu begleiten. Habt ihr das schon festgestellt? Als mir das zum ersten Mal bewusst geworden ist, da habe ich Naomi einfach nicht verstanden. Warum will sie unbedingt Orpa und Ruth hindern, zurückzukehren nach Israel? Den wahren Gott dort wirklich kennenzulernen und unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und ich bin noch nicht ganz drauf gekommen. Aber natürlich erkennen wir in diesem Bericht, Naomi hat irgendwie noch keine Perspektive. Das, was in Kapitel 2, ab Kapitel 2 kommt, das hat sie noch nicht in den Bereich des Möglichen gesehen. Ich glaube, das hat sie regelrecht überrascht. Und sie sah es besser an, für ihre Schwiegertöchter im Land Moab zu bleiben und dort wieder zu heiraten und eine neue Familie zu gründen. Und Orpa hat sich überreden lassen, aber nicht Ruth. Und sie nimmt noch einen Anlauf und dringt in sie, hör genau zu, umzukehren von der Nachfolge hinter ihr weg, so heißt es im biblischen Grundtext. Das zu tun, was sie selbst getan hat, als sie Bethlehem mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen verlassen hat. Umzukehren hinter der Nachfolge Gottes hinweg in das Land Moab. Aber Ruth hat gesagt, hör auf in mich einzudringen. Ich habe mich entschieden und wir hören ein Bekenntnis der Treue, der Loyalität. Eben das, was der Name Ruth zum Ausdruck bringt. Gefährtin, Freundin, hören wir uns das nochmal an. Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Liebe Geschwister, das ist das, was Gott durch seine Erziehung in unserem Leben bewirken will. Diese Treue. Dorthin möchte er uns bringen. Ruth, Naomi hat diese Loyalität noch nicht, aber sie wird beschenkt mit einer Schwiegertochter, an der sie sieht, was es heißt, ein gläubiger Jude zu sein. Dorthin, wo du gehst, möchte ich gehen. Und selbst wenn es ins Haus des Hungers geht, selbst wenn es ans Kreuz geht, dort will ich hin. Nicht um des Kreuzes willen, aber weil du dorthin gehst. Dein Volk ist mein Gott. Weißt, das, was du liebst, das möchte ich auch lieben. Das liebe ich auch. Ja, und selbst wenn es wirklich bis zum Tod geht, soll mich nicht aufhalten. Ich möchte dich bitten, darüber nachzudenken, wie dich der Herr dorthin bringen möchte. Welche Nöte hat der Herr in deinem Leben zugelassen? Vielleicht in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten Wochen. Um dich dorthin zu bringen, einen Schritt mehr wieder dorthin zu bringen, zu dieser völligen Treue gegenüber Gott und gegenüber seiner Gemeinde. Was haben diese Nöte in deinem Leben bewirkt? Haben sie das bewirkt? Haben sie dich treuer gemacht, die Nöte, die Erziehung Gottes, die Liebe Gottes? Wie bist du damit umgegangen? Hast du auch nachgegeben wie die Naomi und bist zurückgekehrt? Eben lass dich vom Herrn ziehen, wenn er dich erzieht. Und suche ihn und tue Buße, so wie es heißt im Offenbarung Kapitel 3, Vers 19. Ich habe den ersten Vers schon zitiert. Siehe, ich überführe und erziehe alle, die ich liebe, so sei nun eifrig und tue Buße. Wenn dich das nicht so betrifft, weil du schon diese Treue hast, dann möchte ich dich bitten, forsche nach, wie es den abtrünnigen Glaubensgeschwistern gerade jetzt geht. Besuche sie. Frage nach bei ihnen und beobachte und höre und fühle, wie sich die Erziehung Gottes in ihrem Leben zeigt. Und wie sie sich auswirkt. Und ermutige sie, das zu tun, was Naomi getan hat. Nämlich zurückzukehren zum Herrn und zu seiner Gemeinde. Bei jeder Abkehr vom Herrn und seiner Gemeinde haben wir einen Verlust. Aber Gott versorgt, Gott hat vorgesorgt, damit wir wiederhergestellt werden können. Und so möchte ich mit euch noch in Kapitel 2 nur den Vers 1 lesen. Für diesen letzten Punkt, das Thema die Wiederherstellung durch Gnade. Kapitel 2, Vers 1. Und Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus der Familie Elimelech. Sein Name war Boas. Die Gnade Gottes beginnt eigentlich schon in Moab, als sie die Naomi eine frohe Botschaft vernahm. Gott hat sein Volk heimgesucht. Es gibt wieder Brot im Haus des Brotes. Und Naomi entschließt sich zur Rückkehr in das Land ihrer Herkunft. Als sie zurückkommt, war die ganze Stadt in Bewegung und die Frauen waren wahrscheinlich erschüttert, als sie sah, wie Naomi zurückkam. Sie war verändert. Ihr Haar war grauer geworden, ihre Falten tiefer und ihr Angesicht verbissener. Und sie sprachen sie an mit ihrem Namen, Lieblichkeit. Naomi sagt, nennt mich nicht lieblich, nennt mich Mara, das heißt Bitterkeit. Und Naomi kam zurück in der Zeit der Gerstenernte. Die Felder waren kurz vor der Ernte und ihr Haus und ihr Feld war 10 Jahre unbewohnt und unbewirtschaftet. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal 10 Jahre ein Grundstück, das er hat, vernachlässigt hat. Stell dir vor, wie das ausschaut. Stell dir vor, wie ein Haus ausschaut, so ein Holzhaus. Mit so einem modernes Haus, ein Holzhaus, einfach 10 Jahre niemand darin wohnt, niemand schaut, niemand was repariert. Jetzt kommt Naomi zurück mit ihrer Schwiegertochter Ruth und wird konfrontiert mit dem Verlust ihrer Abwendung über 10 Jahre. Ich möchte, dass du dir das vorstellst, was das heißt. In einer Zeit des Aufschwungs, in einer Zeit der Freude, weil Gott sich seinem Volk wieder zugewandt hat, stehen sie vor dem Nichts, buchstäblich. Aber, es ist so schön, dieses Aber, das ist ein Wort des Evangeliums, aber, ändert alle Berechnungen, aber, es gibt nichts, was so schlimm ist, wo es nicht ein Aber gibt. Es gibt immer Hoffnung im Leben eines Christen. Es gibt einen Verwandten. Einen, der verwandt ist mit dem Hause Elimelechs. Und dieser Verwandter heißt Boas. Und er wird eine wichtige Rolle spielen im Buch Ruth und im Leben von der Naomi und von ihrer Schwiegertochter Ruth. Boas, dieser Mann wird uns beschrieben als ein, wie steht es hier, vermögender Mann. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Aus diesem Wort können mehrere Tatsachen abgeleitet werden über diesen Boas. Ich möchte euch diesen Boas vorstellen. Dieser Boas war ein ganz ein tüchtiger Mann. Ich weiß nicht, in Krumbach die tüchtigen Männer. Aber Ruth, sicher gibt es in Krumbach Männer, die kennt man. Die kannte man immer schon. Warum? Weil sie aufgrund ihrer Tüchtigkeit etwas geschaffen haben. Dieser Mann hatte einen Namen. Boas, den kannten alle. Boas, der viele Felder hat. Boas, der viele Scheunen hat. Boas, der viele Angestellte hat. Boas, der eine große Firma hat. Dieser Mann war vermögend. Aufgrund von seiner Tüchtigkeit. Und das Zweite, dieser Mann war gerecht. Er war nicht nur vermögend und ein Geizhals, korrupt und skrupellos, beutete seine Mitarbeiter aus. Nein, überhaupt nicht. Er war das seltene Beispiel eines gerechten Vermögenden. Und genau der war verwandt mit der Naomi. Und warum war Boas so tüchtig und vermögend und gerecht? Sein Name bedeutet, in Gott ist Kraft. Das war ein gläubiger Mann, der nicht nur den Namen hatte, ein Gläubiger zu sein, sondern der wirklich ein Gläubiger war. Und all seine Tüchtigkeit und all sein sein Wohlstand und seine Gerechtigkeit waren begründet in seiner Gottesbeziehung. Und was wir dann lesen ab Kapitel 2, ist der wunderschöne Bericht der völligen Wiederherstellung von der Familie Elimelechs. Von der Naomi mit ihrer Schwiegertochter. Und es endet damit, dass Boas die kompletten Schulden der Familie bezahlte, alles, den ganzen Besitz von der Naomi bzw. vom Haus Elimelechs kaufte, käuflich erwarb, einschließlich der Schwiegertochter, der verwitweten Schwiegertochter Ruth. Sie zur Frau nahm, ein Kind mit ihr zeugte und das Sahnehäubchen obendrauf. Diese Familie, die sich abgekehrt hat, die komplett gescheitert ist, die nach 10 Jahren vor dem Nichts stand, wurde integriert in die Linie des kommenden Messias. Und so wurde Ruth eine Mutter vom König David und indirekt von Jesus von Nazareth. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und das ist Evangelium, was wir hier haben. Und genauso, wenn wir zurückkehren, vielleicht nach, und wenn es nur 3 Tage sind, 3 Tage abseits vom Herrn, 3 Tage abseits von der Christengemeinschaft, oder 3 Monate, oder 3 Jahre, oder 10 Jahre, werden wir immer einen Verlust erkennen. Der Verlust kann gesundheitlich sein, dass wir uns einfach geschädigt haben mit einem sündigen Leben. Der Verlust kann finanziell sein, der Verlust kann sozial sein in Beziehungen, der Verlust kann moralisch sein, der Verlust wird ganz sicher geistlich sein und der Verlust ist auch, was der Dienst anbelangt. Man hat seinen Dienst, seinen Platz verlassen. Vielleicht konnte man das nicht auffüllen und so entstand auch dort eine Leere. Aber das Evangelium besagt, und das sehen wir hier, und das sehen wir in vielen auch alttestamentlichen Berichten, dass Gott will uns erziehen zur Rückkehr und uns völlig wiederherstellen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und es ist so schön, was wir in diesem Boas sehen. Boas wird uns hier beschrieben als einen Erlöser. Und wir sehen in Boas ein Vorbild auf den Herrn Jesus Christus. Denn auch wir haben in Jesus Christus einen Verwandten. Das beschreibt uns der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 2. Weil eben die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig sind, musste auch er ein Mensch werden. Musste auch er leidensfähig werden als Mensch. Und er wurde uns Brüdern gleich. Er ist unser großer Bruder. Kennst du diese Geschichte vom reichen Onkel in Amerika? Oder? Wie toll, wenn man einen reichen Onkel hat in Amerika. Oder man ruft ihn an, du, ich brauche wieder mal eine Überweisung. Oder? Ich habe ein Problem. Aber das, was wir haben, ist viel mehr wie ein reicher Onkel in Amerika. Es ist unser Bruder. Im vollumfassenden Sinn. Gott, der Mensch wurde, der einer von uns wurde, um uns treu beizustehen in den Dingen, wo auch er selbst geprüft wurde, mit all der Erfahrung, die er hat, mit all der Kraft, die er hat, mit all dem Vermögen, mit all der Gerechtigkeit, mit all der Gesundheit, all dem Reichtum. Das ist das, was Paulus uns vermitteln möchte im Epheserbrief, Kapitel 2. Was haben wir denn verloren? Ja, wir haben viel mehr verloren wie ein bisschen Gesundheit, wie ein bisschen Geld und soziale Kontakte. Wir haben unser Leben verloren. Wir sind tot aufgrund von unseren Sünden gewesen. Wir waren so weit weg von Gott, das kann man sich gar nicht, das kann man gar nicht in Maßen ausdrücken, die wir kennen. Wir sind für Gott gestorben. Aber, sagt Paulus in Kapitel 2, Vers 4 im Epheserbrief, dass Gott um seines Reichtums willen in seinem Sohn Jesus Christus uns nicht nur gerade die Schulden vergeben hat, die Schulden bezahlt hat, nicht den moralischen Defekt unseres Lebens nur wiederherstellt, sondern er hat uns mit hinaufgenommen, dass wir jetzt sitzen dürfen, dort, wo er sitzt, zur Rechten Gottes, hoch über jede Gewalt, im Himmel und auf Erden. Und im Römerbrief beschreibt uns Paulus, dass egal wie sehr wir gesündigt haben, egal wie viele Jahre wir multipliziert auf dieser Erde uns weit abgewandt haben von Gott und jetzt zurückgekehrt sind und vor einem riesen Verlust stehen, egal, die Gnade wird das mehr als auffüllen. Die Gnade wird immer größer sein wie die Sünde. Gott will uns wiederherstellen. Und er möchte dich heute ermutigen, egal was du durch deine Abkehr von Gott verloren hast, Gott will es dir durch seinen Sohn, in seinem Sohn zurückgeben und zwar mehr, als du verloren hast. Halte nicht fest an deiner Vergangenheit, dass du jetzt sagst, ja, aber ich bin Alkoholiker, ich bin essgestört, ich bin an Hurer und an Ehebrecher. Halte nicht fest an deiner Vergangenheit, sondern blicke auf Christus. Er möchte dir all den Schaden wieder herstellen. Möchte dir sogar mehr geben, wie du verloren hast durch deine Abkehr. Lass dich durch das Evangelium ermutigen. Erwarte die Gnade Gottes und verkündige den Zurückgekehrten das Evangelium. Mache ihnen Mut. Führe sie zu Jesus. Zeige ihnen Jesus und ermutige sie durch das Evangelium. Lasst uns beten. Thank you.